Deutschlandfunk. Hallo, ich bin Anna Panknin. Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Und zu Philipp Lahm, einem Stück, das zwar im Titel einen prominenten Einzelspieler aufstellt, dann jedoch ein ganzes Team einwechselt, das namenlos bleibt, aber für eine Generation an Menschen steht, die zuverlässig funktionieren, vernünftig entscheiden und lieber Teil einer gut geordneten Formation sind, als sich als tragische Helden ins Abseits zu stellen. Michel Descartes Hörspiel nimmt uns mit in eine fast skandalös skandalarme Welt, ohne Abgründe, Ausraster oder existenzielle Erschütterungen. Sein Philipp Lahm ist Musterbürger und Mannschaftsspieler, Weltmeister der Selbstkontrolle und Kapitän der Konfliktvermeidung. Und so unspektakulär das klingen mag, dem zuzuhören macht enormen Spaß. Denn während der Titelheld das Spielfeld des Lebens ohne jegliche Fouls navigiert, entfaltet das Stück selbst eine raffinierte und wilde Partie mit jeder Menge Überraschungsangriffen. Als Drehbuch im Drehbuch und Meta-Match mit unerwarteten Seitenwechseln, erzählerischen Doppelpässen und immer neuen Spielebenen.
Szene 1.
Philipp Lahm geht in seinem Wohnzimmer auf und ab. Ihn beschäftigen Gedanken. Immer wieder geht er von links nach rechts. Von rechts nach links, dann wieder von links nach rechts. Erst von links nach rechts, dann von rechts nach links. Dann wieder von links nach rechts. Dieses Muster wiederholt sich 70 oder 80 Mal.
Szene 2.
Philipp Lahm steht auf der Oberfläche des Planeten.
Ein ganzes Universum wohnt in mir. Hier drin. Genau hier. In mir.
Szene 3.
Philipp Lahm sitzt an seinem Wohnzimmertisch, auf dem einige Duftkerzen, ein Bildband mit dem Titel »Geparde und die großen Herden«, eine Maracuja-Saftschorle, ein kleiner Kaktus, der Lonely Planet Singapur, das Beatles-Album »Rubber Soul« und zwei Eulen aus Porzellan stehen.
Kamerafahrt. Über dem Wohnzimmertisch hängt ein eingerahmtes Bild, auf dem eine Cappuccino-Tasse dargestellt ist. Unter der Cappuccino-Tasse ist in geschwungenen Buchstaben das Wort Cappuccino geschrieben.
Teil 1. Wie es wirklich war.
Szene 4.
Philipp Lahm ist mit einer Journalistin von La Repubblica in einem Restaurant zum Essen verabredet. Auf der Toilette richtet er seine Krawatte im Spiegel.
Viele fragen sich, was ich fühle und was ich denke. Denn sie sehen mich im Fernsehen, wie ich die Seitenlinie hinunterzische und die Seitenlinie hinaufzische und akkurate Pässe passe und akkurate Grätschen grätsche und nach dem Spiel meinen Twitter-Account pflege wie ein Blumenbeet. Da fragen sich die Leute eben, was ich wirklich denke und was ich wirklich fühle und wer ich eigentlich bin, da ganz tief drin. Und deswegen möchte ich das jetzt einmal sagen. Also, wisst ihr noch, wie es war, als ihr zum ersten Mal Jurassic Park geschaut habt und nicht wusstet, wie es ausgeht? Genau so fühle ich mich. An jedem Tag in meinem Leben. Auch jetzt. Noch Fragen?
Szene 5.
Philipp Lahm ist bei sich zu Hause und schaut Tagesschau.
Szene 6.
Philipp Lahm ist bei sich zu Hause und schaut Tagesthemen.
Szene 7.
Philipp Lahm ist bei sich zu Hause und schaut das ARD-Nachtmagazin.
Szene 8.
Philipp Lahm ist mit einem Journalisten von L'Equipe in einem mexikanischen Restaurant zum Essen verabredet.
Schön, dass Sie so kurzfristig kommen konnten.
Aber klar doch.
Wie geht es Ihnen?
Danke, famos.
Szene 9.
Philipp Lahm bekommt vom Vorstandsvorsitzenden eine SMS, in der steht: Tolles Spiel, Philipp. Großaufnahme auf die SMS. Großaufnahme auf Philipp Lahm. Großaufnahme auf die SMS.
Szene 10.
Philipp Lahm geht in seine Garage, wo ein Käfig mit Zwergkaninchen steht. Er nimmt eines hinaus und streichelt ihm über den Kopf. Der Name des Zwergkaninchens ist Sean Connery und es ist ein Löwenkopf-Zwergkaninchen.
Szene 11.
Philipp Lahm ist mit einer Journalistin von La Gazzetta dello Sport zum Essen verabredet. Sie hat ein japanisches Restaurant in Düsseldorf vorgeschlagen.
Philipp Lahm, bitte verraten Sie uns, was ist Ihr Geheimnis?
Ich versuche, positiv zu bleiben und das Beste aus meinem Leben zu machen.
Wie bewerten Sie das Universum?
Das Universum ist an sich gut. Ich will mich da nicht beschweren.
Teil 2. Sean Connery.
Szene 12.
Philipp Lahm sitzt in seinem Badezimmer auf dem Rand der Badewanne und schneidet sich die Fingernägel. Zuerst mit der rechten Hand die Nägel der linken Hand, dann mit der linken Hand die Nägel der rechten Hand. Während Philipp Lahm mit der rechten Hand sicher und routiniert schneidet, ist er mit der linken Hand nicht ganz so präzise. Der Winkel, mit dem die Nagelschere auf den Nagel trifft, ist nicht optimal und einige Schnitte werden unsauber und müssen nachgebessert werden. Das ist im Detail gut zu erkennen.
Szene 13.
Philipp Lahm ist mit einer Journalistin von der South China Morning Post auf dem Münchner Nordfriedhof zum Interview verabredet. Melancholisch streifen sie durch die Gräberreihen.
Philipp Lahm, was ist Ihr Lieblingsjahrzehnt?
Zum einen mal die Zehnerjahre. Zum anderen aber auch die Nullerjahre.
Szene 14.
Philipp Lahm isst bei Karstadt zu Mittag. Ihm schmeckt es einwandfrei. Und nach einem Kaffee beschließt er, jetzt wo er schon mal da ist, auch noch eine kleine Mehrfachsteckdose mitzunehmen. Ist doch eine gute Idee.
Szene 15.
Philipp Lahm hat sich mit einem Journalisten vom Sydney Morning Herald im Tierpark Hellerbrunn verabredet.
Und wie war das damals, als Sie den WM-Pokal in die Hand bekommen haben?
Ja, wie war das denn? Wie war das? Wie war das denn?
Szene 16.
Philipp Lahm surft im WWW und googelt nach Erkältungssymptomen. Für sein PC benutzt Philipp Lahm kein kostenpflichtiges Virenschutzprogramm. Warum auch? Er weiß, dass man keine Anhänge in unbekannten Mails öffnen soll und auch sonst bewegt er sich soft und korrekt durchs Netz. Kein Grund also, unnötig Geld auszugeben.
Szene 17.
Philipp Lahm steht nachts auf und isst weiße Nussschokolade.
One, two, three, four.
Szene 18.
Philipp Lahm hat sich mit einer Redakteurin von der BBC in der Heidelberger Innenstadt verabredet. Beide haben sich eine Garnelenbox bei Nordsee geholt und schlendern damit durch die Fußgängerzone.
Gibt es auch Enttäuschungen in Ihrem Leben?
Natürlich.
Richtige Tiefschläge?
Klar.
Wenn Sie zum Beispiel ein Halbfinale verlieren?
Ein Halbfinale verlieren ist nie schön.
Aber es geht ja dann wieder aufwärts.
Selbstverständlich.
Und im Jahr drauf gibt es ein neues Halbfinale.
Sie sagen es.
Klasse.
Szene 19.
Philipp Lahm ist zu Hause und hört ein Album der Rockband The Beatles. Und weil er eben ein riesen Beatles-Fan ist und weil es Sonntagnachmittag ist und weil sonst niemand zu Hause ist, legt Philipp Lahm eine Microsoft Word-Datei an, in der er seine persönliche Reihenfolge aller Beatles-Alben auflistet. Die Word-Datei trägt jedenfalls den Namen meine-lieblingsalben-von-den-beatles.doc.
Nahaufnahme. Der Mauszeiger klickt auf das Dateisymbol. Nahaufnahme. Der Mauszeiger ändert die Schriftart von Times New Roman zu Arial. Nahaufnahme. Hände bewegen sich auf einer Tastatur. Detail. Die Nägel der linken Hand sind sauberer geschnitten als die Nägel der rechten Hand. Nahaufnahme, die Liste. Doch bevor wir sehen können, was Philipp Lahms Nummer 1 Lieblingsalbum von den Beatles ist, jedenfalls nicht Revolver und Sgt. Peppers, die auf den Plätzen 3 und 4 kommen, schwenkt die Kamera weg.
Szene 20.
Philipp Lahm fährt mit einem mattgrauen Audi A8 über die A8 nach Stuttgart. Er fährt nicht zu schnell. Nicht so langsam, gerade angemessen. Moderat. Von Brausen kann also keine Rede sein.
Einblendung. Okidoki.
Szene 21.
Philipp Lahm fährt S-Bahn und schaut aus dem Fenster. Als der Zug die Station Hirschgarten verlässt, beobachtet er, wie jemand ein sogenanntes Tag an einen Müllkorb sprayt. Nach kurzem Zögern ruft er bei der Service-Hotline der Deutschen Bahn an und meldet den Schaden.
Ja, hallo, hier spricht Philipp Lahm. Ich würde gerne einen Schaden melden.
Einblendung, Okidoki.
Teil 3, Okidoki.
Szene 22.
Einmal fuhr ich zu einem Auswärtsspiel nach Mönchengladbach und fühlte mich okay und gut. Und einmal ging ich zu Peek und Kloppenburg, um mir eine neue Jeans zu kaufen. Ich sagte zum Verkäufer, diese Jeans, die ich gerade anhabe, hätte ich gerne nochmal. Denn die Jeans, die ich gerade anhatte, war okay und gut. Und einmal rief mich meine Mutter an und fragte, wie es mir gehe. Und ich sagte Okidoki. Und einmal war ich einkaufen bei Rewe und die Kassiererin fragte mich, ob ich ein paar gratis Tiersticker haben wolle. Die gäbe es bei jedem Einkauf ab 20 Euro dazu. Und ich sagte das Gleiche. Ich sagte Okidoki. Und einmal fragte mich meine Ex-Freundin, als wir im Urlaub in Griechenland waren, wie meine Gedanken und Gefühle wären. Und ich sagte, überwältigend, was denkst du denn? Und einmal fragte mich mein Lehrer in der Schule, was meine Einschätzung wäre, die Europäische Union betreffend. Und ich sagte, die EU ist eine dezentrale Kampfstation in den Weiten des Universums und wird ihre Feinde vernichten. Und einmal, es muss 2005 oder 2009 oder 2013 gewesen sein, ging ich zur Bundestagswahl und ein bösartiger T-Rex wurde Bundeskanzler. Nein, kleiner Scherz, ich ging in die Wahlkabine und setzte mein Kreuz bei irgendeiner der Parteien, die 2005 oder 2009 oder 2013 zur Wahl angetreten sind und irgendeine von diesen Parteien hat dann auch gewonnen. Das habe ich später im Fernsehen gesehen und ich sagte mir, Okidoki. Und einmal spielte ich Age of Empires 2 am Computer meiner Schwester. Und einmal gewann ich die FIFA-Weltmeisterschaft und ein Reporter aus Honduras fragte mich, wie ich mich fühle und ich sagte, Okidoki. Und einmal ging ich in ein Fachgeschäft für elektrische Zigaretten, gar nicht, weil ich die rauchen wollte, einfach nur, weil mich das interessiert hat. Und die Verkäuferin fragte mich, ob ich es trotzdem mal ausprobieren wolle und ich sagte, nein, nein, lieber nicht. Und einmal lag ich nachts wach und konnte nicht schlafen und stand auf und trank einen Schluck Wasser und legte mich wieder hin, konnte aber immer noch nicht schlafen und drehte mich auf die andere Seite, zunächst auf die linke, dann auf die rechte, dann wieder auf die linke, dann auf die rechte, die linke, die rechte, dann wieder auf die linke und stand auf und trank in der Küche einen kleinen Saft. Dachte, das hilft, das wird helfen und ging zurück ins Bett und legte mich auf den Rücken und dachte über Germany nach und über die Nullerjahre und über die Zehnerjahre und was ich alles gesagt und getan und gedacht hatte. Und bevor ich mich an all diese Momente erinnern konnte, schlief ich ein und träumte von meinem ersten Kaninchen. Das hieß Löwenzahn und hatte zwei schwarze Öhrchen. Und ich fühlte mich so unfassbar glücklich, dass ich dachte, ich würde explodieren. Dass ich dachte, alles würde explodieren. Aber es war dann nur der Wecker. Und später, irgendwann am Nachmittag, haben wir gegen Ajax Amsterdam gespielt und die 4 oder 5-0 weggehauen. Das war schon grande. Ich glaube, das würde niemand bestreiten, der wirklich dabei war.
Szene 23.
Weil Philipp Lahm mit der Mannschaft des Fußballclubs Bayern München ins Trainingslager nach Katar fliegt, und weil Philipp Lahm in solchen Sachen vernünftig ist und weil es sich eben für einen Langstreckenflug gehört, ist er schon 3 Stunden vor Abflug am Franz-Josef-Strauß-Airport und stöbert im Duty-Free herum. Und nach einigem Abwägen kauft er sich da das Rolling Stone-Sonderheft »Die 500 besten Alben aller Zeiten«, weil es ihn eben interessiert, wer es auf Platz 1 geschafft hat. Ist doch klar.
Szene 24.
Philipp Lahm steht unter der Dusche seines Hotelzimmers in Doha und seift sich ein. Zuerst die durchtrainierten Beine, dann die durchtrainierten Arme, schließlich den ansehnlichen Brustkorb und den perfekt definierten Hintern. Währenddessen summt er die Melodie von I Know It von Madonna, weil es einfach ein verdammt guter Popsong ist.
Szene 25.
Philipp Lahm liegt mit frisch gewaschenen Haaren unter der Bettdecke und flüstert:
Manchmal stelle ich mir vor, wie der Pazifische Ozean
und der Atlantische Ozean aufeinanderprallen. Und ich stehe dazwischen und halte die Luft an. Von links kommt der Pazifik und von rechts der Atlantik. Und ich stehe hier, genau hier, wo ich bin, und stelle mir vor, wie sich das anfühlt. Und wenn man gegen den Fußballverein Real Madrid Club de Football in seinem Stadion Santiago Bernabéu spielt und 80.000 brüllen mit ihrer ganzen Wut auf einen ein, und wenn man gegen den Fußballverein Football Club Barcelona in seinem Stadion Camp Nou spielt und 100.000 brüllen einem ihren ganzen Hass entgegen, dann ist das vielleicht genauso. Vielleicht ein kleines bisschen. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Ich wollte das nur mal an einem Beispiel verdeutlichen, damit man sich das überhaupt vorstellen kann.
Szene 26.
Filme, die Philipp Lahm auf dem Rückflug von Doha nach München schaut.
Lethal Weapon 2, Beverly Hills Cop 2, La Ventura von Antonioni.
Szene 27.
In der Umkleidekabine begrüßt Philipp Lahm einen neuen Spieler, der gerade von Juventus Turin gewechselt ist. Philipp Lahm sagt: Put your number in my phone.
Put your number in my phone.
Szene 28.
Der Trainer hat Philipp Lahm eine Flasche Champagner geschenkt, weil er ein Tor geschossen hat. Bravo, Philipp. Die Flasche Champagner steht jetzt auf der obersten Stufe der Kellertreppe, weil Philipp Lahm sie eigentlich in den Keller bringen wollte, aber dann hat er es irgendwie vergessen.
Ups.
Teil 4. Cappuccino.
Szene 29.
Nach seiner Spielerkarriere hätte Philipp Lahm Lust, auf die Uni zu gehen oder einen Job mit Verantwortung auszuüben. Mit seiner Frau diskutiert er beim Abendessen, für welche Fächer er sich immatrikulieren könnte oder welche Jobs mit Verantwortung für ihn in Frage kämen. Großaufnahme auf Philipp Lahm. Großaufnahme auf das Essen. Großaufnahme auf Philipp Lahms Mund, der sich bewegt. Kein Ton.
Szene 30.
Philipp Lahms Lieblingsalben von den Beatles.
Auf Platz 4 Revolver. Auf Platz 3 Sgt. Peppers. Auf Platz 2 Rubber Soul.
Alles begann mit einer Mail aus Jakarta. Danny Kusuma, Staatssekretär im indonesischen Kulturministerium, wollte bei mir ein Drehbuch über den Fußballspieler Philipp Lahm in Auftrag geben. Weil Philipp Lahm in Indonesien super populär ist und sich die politische Führung einen abendfüllenden Spielfilm über ihn wünschte. Das vorgeschlagene Honorar war jedenfalls mehr als fair und ich hatte derzeit keine drängenden Projekte, also sagte ich leichtfertig zu. Ich schrieb, wie ich es immer tat, zuerst einige Skizzen, Charakterentwürfe, lose Dialoge, um die Tonalität und die Farbe der Geschichte zu bestimmen, als ich merkte, in was für eine gewaltige Falle ich geraten war. Selbstverständlich war es völlig unmöglich, ein Drehbuch über Philipp Lahm zu schreiben. Das war mir nun völlig klar und ich ärgerte mich, dass ich den Auftrag so leichtfertig angenommen hatte. Ein paar Tage später rief meine Agentin in Jakarta an und ließ mich entschuldigen. In den kommenden Wochen konnte ich schlecht schlafen. Ich wälzte mich in meinem Bett umher und hatte nur einen einzigen unerträglichen Gedanken. Philipp Lahm hatte es geschafft, mich in die Knie zu zwingen. Seit ich den Auftrag abgesagt hatte, war ich auch mit dem Roman, den ich seit 8 Jahren schrieb, nicht weitergekommen. Das ganze Ausmaß meiner Krise wurde mir jedoch erst bewusst, als ich kurz vor Weihnachten nach Antwerpen fuhr, wo eines meiner frühen Theaterstücke Premiere hatte. Ich saß im Publikum und schämte mich entsetzlich für den Text, den ich vor einigen Jahren geschrieben hatte. Alles daran kam mir grundsätzlich falsch und verlogen und dumm vor. Als ich wieder zurück in meiner Wohnung in Brüssel war, ging ich in meine Bibliothek und suchte mir die Werke von Ibsen heraus, um sie zu studieren. In derselben Nacht las ich noch 2 Stücke des von mir geliebten Garcia Lorca und den Anfang von Die Möwe. Ein Stück, das ich sehr schätzte, doch sie alle bedeuteten mir nichts mehr. Nicht das Geringste kam mir hohl und schwach und leer vor. Sie alle hatte Philipp Lahm in die Knie gezwungen, hatte sie überflüssig gemacht. All diese Stücke waren voller Kämpfe und Konfrontationen, all diese Stücke waren verschrieben. Und ich war, genau wie Millionen andere, auf diesen Horror hereingefallen. Wie sollte ich die Kunst und die Gesellschaft voranbringen? Wie sollte ich an die Zukunft glauben, wenn ich mich noch immer an der konfliktgeilen Dramaturgie toter Männer orientierte? Warum sollte ich, der wie kein Zweiter für Harmonie und Frieden einsteht, Tag für Tag diese Abgründe reproduzieren? All dies hatte ich nur durch Philipp Lahm erkannt. Was keinem Dichter zuvor gelungen war, hatte Philipp Lahm mit Leichtigkeit geschafft, Shakespeare vom Thron direkt in den Staub zu stürzen. Atmen Sie ruhig, denn genau so ist es. Philipp Lahm hat den kompletten Shakespeare entwertet wie einen Einzelfahrausweis. Sofort rief ich bei Danny Kusuma in Jakarta an. Doch im Ministerium nahm niemand ab, was wahrscheinlich daran lag, dass es in Indonesien schon 2 Uhr nachts war, wie ich nach 7 oder 8 weiteren Anrufen feststellte. Am nächsten Tag kam ich dann durch und erfuhr von irgendeinem Praktikanten, dass sie inzwischen einen italienischen Dramatiker beauftragt hatten, ein Theaterstück über Andrea Pirlo zu verfassen. Das schmetterte mich nieder. Ich brüllte in den Telefonhörer, ich tobte, ich schrie, rief: Ich hab's doch jetzt verstanden. Ich weiß, was ihr von mir wollt. Ich werde ein Drehbuch schreiben, bei dem am Anfang alles gut ist und am Ende noch besser. Der Anfang ist gut und die Mitte ist gut und das Ende ist gut. In jeder Szene wird es noch ein kleines bisschen besser. Wenn bisher der Besuch eines Kinos dem Besuch eines Boxkampfes glich, so wird er in Zukunft dem Besuch eines Aquariums gleichen. Er wird besonnen sein und friedlich und harmonisch. Lasst uns den ganzen Zwist herunterschlucken. Lasst uns diese Sehnsucht nach Streit und Gewalt begraben. Lasst uns für eine friedfertige Dramaturgie eintreten. Lasst uns durch Philipp Lahm zu den besseren Menschen werden, die wir sind.
Szene 31.
Philipp Lahm bei der Bundestagswahl 2005.
Wählen ist wichtig.
Szene 32.
Philipp Lahm bei der Bundestagswahl 2009.
Ich wähle.
Szene 33.
Philipp Lahm bei der Bundestagswahl 2013.
Hallo.
Szene 34.
Philipp Lahm steht vor einem vietnamesischen Restaurant in Leipzig.
Viele junge Spieler kommen nach dem Training auf mich zu und fragen mich Sachen, wollen besser werden und holen sich Tipps ab. Fragen mich zum Beispiel, hat das Leben einen Sinn? Und ich sage, Mensch, ist doch klar. Da müsst ihr jetzt mal selbst drauf kommen. Na, Logo hat es das. Das Leben ist doch eine feine Sache, das hat echt nur Vorteile. Und insofern bin ich schon ein Mentor für die jungen Spieler.
Szene 35.
Philipp Lahm ist zu Hause und schaut eine DVD, weil DVD-Abend ist. Er hat sich für den europäischen Animationsfilm Der Freund entschieden. Der Protagonist des Films ist ein Wellensittich, der Wirtschaftsverbrechen aufklärt, meistens Fälle von leichtem Steuerbetrug. Der Ort der Handlung ist Wiesbaden. Die erste Szene zeigt den Wellensittich, wie er abends erschöpft nach Hause kommt und den Abwasch macht. Daraufhin folgt eine längere Szene, in der der Wellensittich aus dem Fenster schaut. Dann folgt eine weitere längere Szene, in der der Wellensittich sorgsam seine Aktentasche ausräumt und dann für den nächsten Tag wieder einräumt. Dann folgt eine längere Szene, in der der Wellensittich auf der Website immobilienscout24.de nach Eigentumswohnungen im Rhein-Main-Gebiet sucht. Dann endet der Film.
Ende.
Szene 36.
Philipp Lahm ist sich nicht sicher, ob er in Aktien investieren soll. Aber die Frau von der Sparkasse erklärt ihm, dass da eigentlich gar kein Risiko besteht. Und außerdem ist sie wirklich sehr nett. Und deshalb steckt Philipp Lahm jetzt einfach mal eine kleinere Summe in Siemens-Aktien. Da ist halt echt kein Risiko dabei.
Ja, nee. Echt nicht.
Stimmt echt?
Szene 37.
Philipp Lahm surft ohne Virenschutzprogramm durchs WWW. Er weiß, wie er sich zu verhalten hat und erkennt verdächtige Homepages auf den ersten Blick. Und dass Passwörter alle paar Monate geändert werden sollten, ist eh klar. Oder, Philipp?
Eh klar.
Nahaufnahme. Philipp Lahm ändert sein Passwort.
Einblendung. Mehrere Monate später.
Nahaufnahme. Philipp Lahm ändert sein Passwort.
Szene 38.
Philipp Lahm steht auf der Aussichtsplattform der Elbphilharmonie und unterhält sich mit einer Journalistin von La Nación.
Oft kommen junge Spieler zu mir, junge Brasilianer. Junge Argentinier, Peruaner, irgendwelche Chilenen, junge Kolumbianer, Syrer, Luxemburger, Somalis und fragen mich dies, das über Germany. Fragen mich zum Beispiel, was das mit der Kirchensteuer soll. Fragen mich, ob die Bahncard 25 wirklich was bringt. Fragen mich, ob es okay ist, die Salatsoße auszutrinken. Fragen mich, was sie machen sollen, um reich und soft und glücklich zu werden. Und ich sage, hombres, der Trick ist ganz einfach. das Geheimnis, ein gutes oder softes oder meinetwegen glückliches Leben in Germany zu führen, liegt darin, sich von den allermeisten Dingen fernzuhalten. Das ist doch völlig klar.
Teil 5. Analyse.
Ich sehe gern fern und gehe früh ins Bett. Und das ist eine Haltung, sage ich immer zu den ganzen Paraguayos und Irakis und Uruguayos, die bei uns in den Nachwuchsmannschaften spielen. Fernsehen und früh ins Bett gehen, das ist eine Haltung. Das kann man nicht performen, das muss man leben.
Szene 39.
Philipp Lahm sitzt im ICE-Sprinter und durchquert die Republik in riesigen Sprüngen.
Wer denkt, der ICE wäre ein schneller Zug, hat sich geschnitten. Der ICE-Sprinter legt da noch mal eine ganze Schippe drauf.
Links und rechts zischt Germany vorbei und oben und unten sind Himmel und Hölle.
Himmel und Hölle sind Kategorien, die ich selbstverständlich ablehne. Genau wie die Bahnhöfe Fulda und Kassel-Wilhelmshöhe. Warum da jeder ICE halten muss, das checkt echt keiner.
Szene 40.
Szene 41.
Heute Morgen saß ich auf meiner Terrasse beim Frühstück und biss in einen Himbeermarmeladentoast und sah einen kleinen Vogel auf der Hecke sitzen und dachte daran, mal im Laufe des Tages meinen Steuerberater anzurufen, und nestelte unter dem Tisch mit meinen Zehen in den dicken Wollsocken herum und erinnerte mich, wie ich einmal im Gameboy-Spiel Super Mario Land 2 den Endgegner fertig gemacht habe, und nahm einen großen Schluck Maracuja-Saftschorle und fragte mich, wer ich in einem Jahr sein werde, wo ich dann bin und wie ich aussehe, und war einfach nur glücklich und froh zu existieren, denn das Leben war voller Schönheit und Stille und Momente. Und manche sagen, dass das Glück nur existieren kann, wenn es auch das Unglück gibt. Aber das glaube ich nicht. Und manche sagen, dass das Gute nur existieren kann, weil es auch das Böse gibt, aber das stimmt nicht. Es gibt auch manche, die sagen, das größte Unglück ist es, dass ich meinen Lieblingsfilm nie sehen werde. Zwar gibt es Filme, die ich super finde, doch den Film, der am allermeisten meinen Geschmack trifft, den habe ich verpasst, weil er um 23.55 Uhr auf Dreisat lief und ich da schon geschlafen habe. Es gibt andere, die sagen, mein Lieblingsbuch werde ich nie lesen, weil es 1926 vom chinesischen Schriftsteller Liu Banong geschrieben und nie in eine Sprache übersetzt wurde, die ich spreche. Seit 90 Jahren liegt es in den chinesischen und taiwanesischen und kenianischen Buchhandlungen, denn in Swahili gibt es eine ganz, ganz tolle Übersetzung, die mehrere Übersetzungspreise gewonnen hat. Doch ich weiß nichts davon und werde nie etwas wissen, obwohl es doch mein Lieblingsbuch ist. Und einer meiner besten Freunde sagt, irgendwo auf Korsika läuft die Frau meines Lebens herum. Jeden Abend geht sie dort zu vernünftigen Uhrzeiten ins Bett und trinkt Kirschsaft zum Frühstück und sieht einfach bezaubernd aus, wie sie mit dem Mofa zur Arbeit fährt. Und doch werde ich sie nie kennenlernen, obwohl sie die Frau meines Lebens ist. Und ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll, wenn ich so etwas höre. Aber meistens sage ich dann, mein Lieblingsbuch ist die unendliche Geschichte. Und mein Lieblingsfilm ist die Verfilmung von der unendlichen Geschichte. Und die Frau meines Lebens sitzt dort hinten, im Wintergarten. Das sage ich dann, und das ist die Wahrheit.
Teil 6. Germany.
Szene 42.
Manche sagen, ich bin so langweilig, dass es weh tut. Na und? Ist doch geil. Und ich möchte noch was richtigstellen. Gerade eben habe ich gesagt, dass die Verfilmung von der unendlichen Geschichte mein Lieblingsfilm ist. Aber das stimmt nicht. Das habe ich nur wegen der Pointe gesagt. In Wirklichkeit ist La Ventura von Antonioni mein Lieblingsfilm. Stimmt echt.
Szene 43.
Diese Szene dauert 30 bis 40 Minuten und ist von ihrem Grundtempo her eher langsam. Nun, worum geht es? Der Fußballverein, für den Philipp Lahm spielt, hat das deutsche Pokalendspiel gewonnen und dementsprechend eine branchenübliche Pokalfeier veranstaltet. Philipp Lahm trinkt selten Alkohol. Er mag es einfach nicht so gern und außerdem ist er ja Profisportler. Auf jeden Fall hat er auf dieser Pokalfeier dann doch, ganz gegen seine Gewohnheit, 3 oder 4 Gin Tonic getrunken und als er am nächsten Morgen gegen 11 aufwacht, geht es ihm hundeelend. Er wälzt sich mehrere Minuten im Hotelbett herum, aber an Aufstehen ist überhaupt nicht zu denken. Da hat er eine Idee. Er möchte sich Essen mit seiner neuen Deliveroo-App bestellen. Aber auch das ist gar nicht so einfach, weil die Auswahl bei Deliveroo einfach riesig ist. In der folgenden Kameraeinstellung können wir Philipp Lahm nun dabei beobachten, wie er sich die Fotos der verschiedenen Mahlzeiten ansieht und immer weiter nach unten scrollt. Er kann sich einfach nicht entscheiden. Es gibt da diesen vielversprechenden Japaner und einen chilenischen Empanada-Laden. Auch 4 Inder liefern bis zu Philipp Lahm ins Hotel und 7 Pizzerien. Dann noch ein mongolisches Restaurant, ein Kambodschaner, ein israelischer Bagelschuppen, ein Vietnamese, der auf Suppen spezialisiert ist, Falafel Jakub, ein Mexikaner, ein koreanischer Barbecue-Joint, dann noch ein Italiener, ein anderer Italiener, ein vegetarischer Portugiese, ein portugiesischer Tapasladen, ein Hongkong-Fusion-Restaurant, der Spätzle-Express, mehrere korsische Bistros, eine Bruschetta-Manufaktur, ein Sudanese, ein kanadischer Pizzaladen, ein Restaurant, das berühmt ist für seine Philly Cheesesteak Sandwiches, ein russischer Imbiss, ein ukrainischer Delikatessenladen, ein estnisches Fischgeschäft, ein Ägypter, ein Libanese, ein Libyer, eine türkische Fastfood-Kette, ein Restaurant mit kongolesischen Spezialitäten, ein Restaurant aus Ruanda, eines aus Namibia, eines aus Mali, auch beim Serben kann man bestellen, beim Polen, beim Isländer. Des Weiteren wird einem von der App ein ausgezeichnetes dänisches Restaurant empfohlen. Natürlich auch Chez Olivier Croc, dessen Inhaber aus Toulouse stammt. Dann gibt es noch ein Thai-Sushi, ein Sushi und ein Viet-Thai. Außerdem einen ganz tollen Argentinier, der aber nicht Steaks im Programm hat, sondern vor allem Aufläufe und Salate. Dann noch eine polynesische Toastgarage, ein weißrussischer Pfannkuchenschuppen, ein Pakistaner, der aus Marketinggründen Inder ist, ein Tibeter, ein Bangladeschi, ein iranisches Fischsuppenrestaurant, georgische Street Kitchen, Pekingente, laotische Maultaschen, maltesische Muscheln, ein wahnsinnig guter Indonesier, ein Norweger, ein Schwede, noch ein Norweger, aber preiswerter, ein tschechoslowakisches Retro-Restaurant, ein südafrikanisches Steakhouse, ein australisches Känguru-Steakhouse, ein kolumbianisches Dunkelrestaurant, Konyali, Dabamitra, Tandoori Palace, Sadu, Chelani, Nil, Amazonas, Wonder Waffle, ein Senegalese, ein Ghanar, ein Spezialist aus Simbabwe, Niger, Somalia, Köstlichkeiten aus dem Tschad, ein Iraker, ein Jemenite, ein Restaurant aus dem Kosovo, ein vegetarisches Restaurant aus dem Kosovo, ein Mazedonier, Sahara Falafel, ein peruanisches Restaurant und ein Kasache. Nach 30 bis 40 Minuten entscheidet sich Philipp Lahm für eine Pizza Margherita.
Lecker.
Teil 7. Dramaturgie. Szene 44. Manchmal, von Zeit zu Zeit, wenn er dafür in Stimmung ist, meistens im Juni oder Mai, verfasst Philipp Lahm Gedichte. Jedoch nicht ordinäre Poesie, sondern europäische Arthouse-Lyrik. Eine Lyrik, die sich durch ihr langsames Tempo und ihre persönlichen Themen von der amerikanischen oder amerikanisch geprägten Mainstream-Lyrik abhebt. Und in diesem Fall verfasst er ein Gedicht mit dem Titel 1000 Grad.
Szene 45.
Philipp Lahm hat sich mit einer Journalistin von Tokyo Sports auf einer Parkbank in Garmisch-Partenkirchen verabredet.
Und gegen 23 Uhr habe ich dann jedenfalls die Kiste ausgemacht und bin hochgegangen zum Zähneputzen und war sehr zufrieden mit allem. Ich weiß gar nicht mehr, woran das lag. Aber ich war einfach so sehr zufrieden, dass ich beinahe angefangen habe zu weinen. Und dann habe ich für genau 3 Minuten die Zähne geputzt mit Hilfe meiner Zahnputzsanduhr und habe im Bett noch eine kleine Mail aus Singapur beantwortet. Dann bin ich wahnsinnig schnell eingeschlafen.
Szene 46.
1000 Grad von Philipp Lahm.
Einmal lebte ein kleiner, schwarzer Vogel, der saß auf einem Ast und sang: Ich bin das Böse, das absolut Böse. Ihr könnt mich nicht sehen, aber ich bin hier. Ich bin die Macht, die euch alle umfasst, Das wisst ihr jetzt, doch könnt nichts dagegen tun. Ich wohne in euren Herzen und Gedanken und in euren Kindern wohne ich auch. Ich bin das Geld und der Ruhm, die Zeit und der Raum. Ich bin so grenzenlos und banal, dass es weh tut und ihr könnt nichts dagegen tun. Da regnete es, 100.000 Weidenkätzchen vom Himmel, und jemand hatte das Album Avalon von Roxy Music aufgelegt. Und 1 Million Lichtstrahlen, die von der Sonne bis zur Erde gereist waren, leuchteten gemeinsam auf und sangen: Wir sind das Böse, das absolut Böse. Ihr könnt uns nur sehen, wenn ihr uns nicht seht. Wir sind die Macht, aus der alles entsteht. Diese Info habt ihr nun und könnt nichts dagegen tun. Wir wohnen in euren Träumen und euren Taten und in eurer Langeweile wohnen wir auch. Wir sind so banal und dumm, dass es weh tut und brennen in euren Gehirnen mit 1000 Grad.
Szene 47.
Philipp Lahm hat sich mit einer Journalistin von Al Jazeera verabredet.
Philipp Lahm, wie geht's Ihnen?
Schon super.
Szene 48.
Philipp Lahm hat sich mit dem Chefredakteur von The Sun bei Burger King im Münchner Hauptbahnhof verabredet.
Aber es gab doch bestimmt auch Konflikte in Ihrem Leben.
Nein, nein.
Auch nicht in Familie und Freundeskreis?
Nein, nie.
Wirklich?
Ach so. Moment, ja doch. Einmal vor 15 oder 16 Jahren war ich mit meiner Schwester tanzen in einer Münchner Diskothek. Und es lief gerade Skibob von Cyndi Lauper. Da kam so ein Bekannter von meiner Schwester angekrochen und hat zu ihr gesagt, er würde ihr gerne ein Küsschen geben und ihr ein Glas Champagner spendieren. Meine Schwester hat aber Nein gesagt. Nein, danke. Und da hat der Bekannte gesagt, dass er so einer Hässlichen wie ihr sowieso nichts spendiert hätte, nicht einmal ein Glas warme Spucke. Und dann, etwas später, habe ich diesen Bekannten von meiner Schwester wieder am Ausgang gesehen und bin ihm auf den Parkplatz gefolgt. Und als er gerade sein Auto aufschließen wollte, habe ich ihm von hinten eine Bierflasche über den Kopf geschlagen. Nein, nein, kleiner Scherz. Wir haben die Sache ganz ruhig besprochen und er hat eingesehen, dass man sowas nicht sagen darf und sich entschuldigt. Und später habe ich mit meiner Schwester schon wieder über alles lachen können. Tja. Und dann, einmal im letzten Herbst, habe ich mit einem alten Freund eine Spritztour zum Tegernsee gemacht. Wir haben die ganze Zeit herumgealbert und er hat mich damit aufgezogen, dass ich immer so defensiv fahre. Dass ich immer so langsam und korrekt fahre, das hat er mehrmals so gesagt. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich wette mit dir, dass ich die restliche Strecke auf der linken Straßenseite fahren werde. Und das habe ich dann auch gemacht. Obwohl er sich sofort entschuldigt hat und sagte, er hätte es nicht so gemeint. Und dann hat er mich angefleht, wieder auf der rechten Straßenseite zu fahren, auch wenn das gar nicht nötig war. Denn alle, wirklich alle Autos, die entgegenkamen, sind uns ausgewichen. Also bin ich noch ein bisschen schneller gefahren und habe die Musik laut aufgedreht. Ich glaube, es lief gerade Rocky Raccoon von den Beatles. Und ich hätte es auch fast bis zum Tegernsee geschafft. 2 oder 3 Kilometer haben noch gefehlt. Aber dann muss irgendeine Petze die Bullen angerufen haben. Also habe ich das Fenster heruntergekurbelt und gerufen, was wollt ihr Kröten von mir? Und dann habe ich sie mit 100-Euro-Scheinen beworfen. Und mit meinem Bundesverdienstkreuz. Und mit 2 oder 3 Goldmedaillen, die ich mal bei F-Jugendturnieren gewonnen hatte und die noch im Handschuhfach des Wagens lagen. Und mit leeren Red Bull-Dosen, die auch noch im Handschuhfach lagen. Und dann bin ich davongebraust und mein Freund auf dem Beifahrersitz, der sich inzwischen total in die Hose gepinkelt hatte, hat es nie wieder gewagt, mich einen Angsthasen zu nennen. Und außerdem hat er mir dann noch einen neuen Sitz bezahlt, weil seiner ja von unten bis oben zugepisst war. Und? Was sagen Sie zu der Geschichte? Klingt vielleicht dramatischer, als es in Wirklichkeit war. Ja, um ganz offen zu sein, war es auch nur die halbe Wahrheit. Was aber stimmt, ist, dass wir damals zum Tegernsee gefahren sind und es Oktober war und wir uns auf der ganzen Fahrt scheckig gelacht haben, weil wir so viel Spaß hatten. Und dann, als wir am Tegernsee ankamen, sind wir ins Bräustüberl gegangen und haben eine Portion Käsespätzle mit Apfelsaftschorle bestellt. Und genau so ist es vorgefallen und nicht anders. Jetzt sind Sie enttäuscht, oder? Das hätten Sie wohl gerne gehabt. dass ich dem Bekannten meiner Schwester einfach den Kopf mit der Bierflasche eingeschlagen hätte oder meinen Freund auf der Fahrt zum Tegernsee fertig gemacht hätte. Aber das habe ich nicht. Nicht, weil ich in jeder Situation ruhig und vernünftig reagiert habe, nicht, weil wir im 21. Jahrhundert leben, sondern einfach, weil ich es nicht getan habe. Und das enttäuscht sie jetzt. Das macht sie wütend. Aber denken Sie mal einen Moment nach und blicken Sie tief in sich selbst. Woher kommt der ganze Hass da drin? Woher die Wut? Das muss nicht sein, oder?
Teil 8. BRD 2018.
Szene 49.
Man hört, oder denkt man hört, das Geräusch eines Bügeleisens.
Man denkt oder hört, oder denkt man hört, das Geräusch einer Herde Mustangs, die auf einem Hochplateau in Niedersachsen galoppieren.
Das Geräusch, das entsteht, wenn jemand die Salatsoße austrinkt.
Szene 50.
Philipp Lahm hat sich mit einer Journalistin von Le Monde bei sich zu Hause zum Interview verabredet.
Entschuldigung, jetzt muss ich kurz nach meinen Zwergkaninchen schauen. Sie sind in einem Käfig in der Garage.
Szene 51.
Man hört, oder denkt man hört, ein Geschwader der Bundeswehr im Sturzflug.
Man denkt oder hört, oder denkt man hört, ein Rauschen oder ein Sausen, ein regelrechtes Brausen, manchmal.
Man hört oder denkt man hört, das Knirschen der Planeten, den Sog der Schwerkräfte, das Knistern der Satelliten.
Szene 52.
Philipp Lahm hat sich mit einer Redakteurin der Schülerzeitung Stachelbeere zum Interview verabredet.
Philipp Lahm, was haben Sie gefühlt, als Sie den Champions-League-Pokal in die Höhe gereckt haben? Was haben Sie gefühlt, als Ihr Sohn geboren wurde? Was haben Sie gefühlt, als Sie erfahren haben, dass die Dinosaurier ausgestorben sind? Was, als Sie das erste Mal vom Holocaust gehört haben? Von was haben Sie letzte Nacht geträumt? Und wo sehen Sie sich in den nächsten 10 Jahren? Haben sich die Gefühle zu Ihrer Frau im Laufe der Ehe verändert? Und wie hat sich das damals angefühlt, als Sie das erste Mal ein Tor geschossen haben? Können Sie sich noch erinnern, wie Sie bei der Bank Ihr erstes Konto eröffnet haben? Und war damals Ihre Mutter oder Ihr Vater dabei? Oder beide? Wie fühlt es sich an, von Millionen geliebt zu werden, aber nur wenige selbst zu lieben? Wie lauten Ihre Gedanken die Bundesrepublik Deutschland betreffend? Was fühlen Sie, wenn Sie an den Tod denken?
Erstmal vielen Dank für die interessante Frage. Ich glaube, ich habe mich gefreut, habe mich sogar sehr gefreut. War traurig, aber nicht hoffnungslos traurig. Werde alles dafür tun, dass sich so etwas nie wiederholt. Fühle mich absolut erholt und freue mich auf die Zukunft, auch mit meiner Frau, die ich jeden Tag mehr liebe. Ein unbeschreibliches Gefühl. Und ja, natürlich sind auch meine Eltern dabei gewesen. Und diese Liebe, die ich jeden Tag von Millionen empfange, speichere ich wie ein kalter schwarzer Diamant, in dessen innerem Blitze zucken und die Energie von 1000 Atombomben und der nur darauf wartet, alles Leben zu vernichten und...
Bitte?
Ich habe gesagt, danke für die Frage, die äußerst interessante Frage. Ich glaube, ich habe mich gut gefühlt, sogar sehr gut. Das mit den Dinosauriern hat mich natürlich traurig gemacht, aber mir auch geholfen, über den Kreislauf des Lebens und die Evolution nachzudenken. Dass ich der Holocaust nie mehr wiederholen darf, dafür werde ich Zeit meines Lebens mit voller Kraft einstehen. Und ich finde es ehrlich gesagt äußerst geschmacklos, das in einer Reihe mit Dinosauriern oder Fußballspielen zu fragen. Ich liebe meine Frau aus vollem Herzen und erinnere mich gern an meine Kindheit zurück und die damit verbundenen Erlebnisse. Die Bürde von Millionen Menschen geliebt zu werden, aber selbst nur wenige zu lieben, trage ich aufrecht und mit Stolz. Und ich denke, die BRD ist als Staat ganz okay, also historisch gesehen auf jeden Fall. Darüber brauchen wir ja wohl nicht zu diskutieren. Vielen Dank.
Szene 53.
Apps, die Philipp Lahm auf seinem Smartphone installiert hat.
Die Sparkassen-App. Die Sparkassen-Push-Tan-App. Die Sparkassen-SID-App. Die Sicher-Reisen-App.
Szene 54.
Philipp Lahm ist nachts alleine zu Hause und checkt bei Facebook die Profile seiner Ex-Freundinnen.
Er möchte wissen, was sie inzwischen so machen. Einer hat zum Beispiel die Skyline von Toronto als ihr Profilfoto eingestellt. Eine andere die Skyline von Boston, wo sie gerade ein Austauschsemester macht. Eine frühere Affäre von Philipp Lahm hat sich für die Skyline von San Diego bei Nacht als Profilbild entschieden. Eine andere Ex-Freundin hat ein Foto online gestellt, das sie mit einer Freundin im vietnamesischen Dschungel zeigt. Nahaufnahme. Philipp Lahm berührt mit seinem Zeigefinger das Gesicht seiner Ex-Freundin auf dem Computerbildschirm. Der Moment ist von großer Intensität, aber auch Unsicherheit, Zartheit und Gewalt.
Vorgeschlagene Szenenlänge 70 bis 75 Minuten.
Szene 55.
Philipp Lahm holt aus dem Gefrierfach eine Tüte Western Fries und verteilt sie vorsichtig auf einem Backblech, das er vorher mit Backpapier ausgelegt hat. Das Ganze kommt dann für 22 Minuten bei 190 Grad in die Röhre.
Szene 56.
Philipp Lahm 2, BRD 2020, Trailer.
Im Film Philipp Lahm 2 spielt die Handlung in El Salvador und ist eine richtige Adventure-Story. Es wird jedenfalls ein Schatz gesucht oder eine universelle Wahrheit. Und wahrscheinlich ist das ja eh beides dasselbe. So sieht das jedenfalls Philipp Lahm am Ende des Films. Ende.
Szene 57.
Szene 58.
Szene 59.
Nun folgt eine Szene, in der Philipp Lahm den Abwasch erledigt. Er wäscht einfach gerne ab. Das kann man durchaus so behaupten. Und das sieht man auch. Er benutzt ein Granatapfelspülmittel und einen kleinen Stahlschwamm, der die Form eines Igels hat. Die Szene ist erfrischend kurz und dauert um die 9 Minuten.
Teil 9. Philipp Lahm 2.
Ja. Na, schmeckt's dir? Ja.
Szene 60.
Okay, ich muss mal eben was erzählen. Neulich habe ich auf Arte einen Film gesehen, der hieß, wie es wirklich war. Und es ging um eine Mount Everest-Expedition, möglicherweise die Mount Everest-Expedition. Der Hauptdarsteller in diesem Film will auf jeden Fall die Spitze des Mount Everest erklimmen. Das ist schon immer sein Traum gewesen. Doch dann wird das Wetter immer schlimmer und die Strapazen immer größer. Dazu kommen Unglücksfälle und schlicht und einfach Pech. Und ganz abgesehen davon ist so eine Mount Everest-Expedition einfach sehr gefährlich. Das wird einfach immer wieder unterschätzt. Auf jeden Fall entscheidet sich der Hauptdarsteller dann dazu, kurz vor dem Gipfel, sind vielleicht noch 50 Meter, wieder umzukehren. Und so passiert es dann auch. Daraufhin lebt er noch 70 Jahre und ist richtig glücklich. Und das ist das Ende. Also das hat mich total umgehauen. Einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und deswegen habe ich mir am nächsten Tag auch die DVD gekauft und ihn gleich nochmal geschaut. Schon die erste Szene ist ja im Grunde grandios. Man sieht nur weiß und hört minutenlang nur die Kommandos der Sherpas auf Nepalesisch. Und dann schließlich irgendwann gewöhnt man sich an die Helligkeit des Himalaya und sieht die Expeditionsteilnehmer langsam durchs Bild stapfen. Und als letzten sieht man die Hauptfigur des Films, einen Mann namens Lüders. Und dann zieht ein gewaltiger Sturm auf und der Horizont verdunkelt sich. In der nächsten Szene erproben sie dann erneut den Aufstieg und scheitern wieder schmerzlich. Abends dann hitzige Diskussionen im Camp, am nächsten Morgen dann ein neuer Versuch, zum Gipfel vorzustoßen. Wieder herrschen unmenschliche Bedingungen, jemand rutscht ab, jemand schreit. Dann sehen wir die Hauptperson Lüders in der Großaufnahme. Wir sehen, wie er seine Entscheidung trifft. Die Entscheidung umzukehren. Dann Schnitt. Und in der nächsten Szene sind wir in Braunschweig. Lüders wird von seiner Familie mit einem Willkommensfest überrascht. Alle freuen sich, dass er noch lebt und haben Geschenke mitgebracht. Zu diesem Zeitpunkt sind erst 20 Minuten des Films vergangen. In den nächsten 100 Minuten sieht man dann in langen poetischen Aufnahmen, wie es in Lüders Leben weitergeht. Beispielsweise fährt er mit seinen Kindern ins Hallenbad. Danach folgt eine Szene, die in einer Pizzeria spielt. Dann eine längere Szene, in der Lüders in einer Hängematte liegt und die Zeitschrift Neon liest. Eine Szene, in der Lüders den Zwergkaninchen mit einem Fingernagelknipser die Krallen stutzt. Dann eine Szene, in der Lüders zufrieden aussieht. Dann eine Szene, in der Lüders mit seiner Frau im Kroatienurlaub ein Eis isst und zu ihr sagt, es wäre das beste Eis, das er je gegessen hätte. Dann eine Szene, in der Lüders mit seiner Enkelin über das Werk von Annette von Droste-Hülshoff spricht. Beide finden es gut. Dann eine Szene, die auf der Bundesgartenschau in Göttingen spielt. Und dann die längste und zugleich letzte Szene des Films, in der Lüders im Kreise seiner Familie die Fernsehsendung Frontal 21 schaut. Ende. Am nächsten Abend habe ich mir den Film dann sofort nochmal angeschaut. Ich wollte einfach diese eine Szene nochmal sehen, die Szene, in der sich Lüders entscheidet, wenn man so will, die Schlüsselszene des Films. Der Moment, in dem er sich entscheidet, umzukehren und den Gipfel des Mount Everest eben nicht zu besteigen, obwohl es schon immer sein Traum war. Diese Szene, die sein ganzes weiteres Leben entscheidet. Ich wollte diesen einen Moment noch einmal sehen, diesen Moment, in dem man die Entscheidung in Lüders Gesicht erkennen kann. Eine Entscheidung, die ihn zum Mann und Menschen macht. Und ich fragte mich, wie oft ich schon zu feige war, diese Entscheidung selbst zu treffen.
Szene 61.
Philipp Lahm geht durch den Flur seines Hauses und genießt es, eine langjährige Beziehung zu haben. Seine langjährige Beziehung gibt ihm Sicherheit und Kraft. Während er immer wieder im Flur auf und ab geht, denkt er immer wieder genau daran. Er genießt seine langjährige Beziehung in vollen Zügen.
Szene 62.
Es folgt eine weitere Szene, in der Philipp Lahm herumüberlegt, einmal nach Neuseeland zu fliegen, womöglich im Rahmen einer Studienreise. Einmal denkt Philipp Lahm jedenfalls, er würde gerne nach Neuseeland fliegen. Dann denkt er wieder, er würde lieber nicht nach Neuseeland fliegen. Einmal ist er sich sicher, er würde bald fliegen. Einmal ist er sich sicher, er würde überhaupt nicht fliegen. Einmal denkt er, Neuseeland, das wäre schon was für ihn. Dann wieder, Neuseeland, das wäre gerade überhaupt nichts für ihn. Einmal ist er kurz davon überzeugt, auf der Stelle zu buchen. Einmal ist er davon überzeugt, überhaupt nicht zu buchen. Einmal ist ihm Neuseeland als Land sympathisch, dann wieder total unsympathisch.
Szene 63.
Nun folgt eine sehr kurze Szene, in welcher Philipp Lahm seine Steuererklärung vorbereitet. Szenenlänge 3 Sekunden.
Szene 64.
Daraufhin folgt eine Szene, in der Philipp Lahm auf der Couch liegt und einen Mittagsschlaf abhält. Hin und wieder schnauft er tief ein und alle paar Minuten dreht er seinen Kopf auf die linke oder rechte Seite. Nach einer halben Stunde erfolgt eine Drehung in die Seitenlage.
Teil 10, 1000 Grad.
Szene 65.
Es folgt eine Szene, in der Philipp Lahm eine Lufthansa-Maschine entführt. Kleiner Scherz. Es folgt eine Szene, in der Philipp Lahm zu Hause ist und ein Dinosaurier-Puzzle beendet.
Szene 66.
Philipp Lahm ist sich unsicher, was er von der Stadt Köln halten soll. Köln hat Philipp Lahm immer etwas ratlos verlassen.
Szene 67.
Ich hatte heute Nacht einen Traum. Ich war auf einer Mount Everest-Expedition und bin kurz vor dem Gipfel wieder umgekehrt. Und dann bin ich zu Rewe gegangen, habe mir Weintrauben, Toast und Gazpacho gekauft und ausgiebig gefrühstückt. Ich kann mich erinnern, dass ich furchtbar glücklich war. Dann ging ich im Park spazieren und auch da war ich glücklich. Später fuhr ich dann mit der S-Bahn zum Stachus und kaufte mir bei Hertie das Album Avalon von Roxy Music, obwohl ich das schon zweimal habe. Dann ging ich nach Hause, beantwortete eine Mail aus Peking und schlief wahnsinnig schnell ein.
Philipp Lahm. Hörspiel von Michel Descartes. Mit Lukas Darnstedt, Olga Hohmann, Luis August Graven, Thea Rasche, Pirmin Sedelmeier. Ton und Technik Alexander Brennecke und Christoph Richter. Regieassistenz Gerald Michel. Regie Michel Descartes. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.
Das war Philipp Lahm. Wem dieses metafiktionale Match aus diszipliniertem Lebenslauf und erzählerischer Spielfreude gefallen hat, dem sei noch ein weiteres Stück von Michel Descartes empfohlen: Das Tierreich. Auch hier gerät eine scheinbar wohlgeordnete Welt gehörig in Bewegung. Zwischen Freibad und Flaschendrehen, Rudelbildung und Revierkampf, erster Liebe und großen Katastrophen. Hier im Feed und in der Deutschlandfunk-App.